ARD.
Ja, nass geschwitzt sitzt er mir gegenüber, Kollege Jens Walbrot, weil er gestern in Leverkusen seinen Mathe-Leistungskurs nachgeholt hat.
Ja, zum Glück kann man das in dem Fall ja vom Rechner ablesen, was da in der Tabelle passiert, anders als in Mathe.
Aber war schon viel Rechnerei. Am letzten Champions-League-Spieltag, da war Jens als Reporter beim Spiel in Leverkusen. Mhm. Spannend war es auf jeden Fall, insgesamt.
Ja, irgendwie, also ich finde ja durch diese ganze Rechnerei und eigentlich ist man ja total auf eine Blitztabelle angewiesen. Dadurch ist es schon irgendwie auch ein richtig spannender Modus und das hat schon auch Bock gemacht, ja.
Wie die deutschen Teams da so abgeschnitten haben, darüber werden wir gleich im Einzelnen noch sprechen. Mein Name ist Tobi Schäfer und wir werden jetzt hauptsächlich natürlich auf das anstehende Bundesliga-Wochenende gucken mit euch zusammen, beginnend mit unseren von euch heiß geliebten Thesen.
Jetzt geht das wieder los.
Und da fange ich mal an und sage, der VfB Stuttgart ist ganz bitter aus der Champions League ausgeschieden. Das ist ein Dämpfer. Und trotzdem schlagen sie am Wochenende Gladbach und werden noch eine sehr, sehr erfolgreiche Saison haben.
Also ich wollte ja eigentlich prognostizieren, dass Bayern gegen Kiel gewinnt. Aber da hast du mich ja davon überzeugt, dass das vielleicht ein bisschen zu low ist.
Ist nicht steil genug.
Ja, kann ich nachvollziehen. Deswegen bewege ich mich da eine Ecke steiler und sage, die zweite Liga braucht endlich mal wieder einen neuen Tabellenführer. Da ist schon zu lange, zu wenig Bewegung an der Spitze. Und deswegen sage ich, Hannover 96 wird beim HSV ohne Muheim, ohne Selke, einen Punkt mindestens entführen. Und dann wird es nach dem Spieltag einen neuen Tabellenführer geben. Und
kann ja dann nur Köln sein.
Den Hamburger SV. Es gibt auch noch andere theoretische Möglichkeiten, aber so weit wage ich mich jetzt nicht aufs Glatteis.
Das alles und mehr besprechen wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Wie schön, dass ihr euch auch für die Bundesliga interessiert, denn dann seid ihr hier genau richtig. Das Bundesliga-Update, das es zweimal wöchentlich gibt und das am Donnerstag immer auf das anstehende Wochenende guckt. Und wir beginnen unsere heutige Episode mit der größten Nachricht in der Bundesliga. Das ist die Verpflichtung von Niko Kovac als neuen Trainer von Borussia Dortmund. Das war lange ein Gerücht. Gestern nach dem Champions-League-Spiel, schon während des Champions-League-Spiels, kamen, glaube ich, erste Meldungen.
Das war mitten im Champions-League-Spiel, ja. Wir waren ja in der Konferenz unterwegs und auf einmal sagt der Kollege Marc Eschweiler, der sich aus Dortmund gemeldet hat, übrigens, ich habe noch was mit dem Spiel nichts zu tun hat. Das ist auch, also irgendwie Schalke-Vibes in Dortmund.
Es passt in die aktuelle Situation und deswegen musste sich BVB-Boss Lars Ricken nach dem Spiel auch beeilen und ist dann schnell in die Kabine.
Dann habe ich der Mannschaft mitgeteilt, dass wir eine grundsätzliche Einigung mit Niko Kovac haben, dass er am Sonntag dann die Mannschaft übernehmen wird. Bis dahin wird Mike Thurberg die Mannschaft jetzt weiter trainieren und eben auch das Spiel dann gegen Heidenheim noch machen. Und am Sonntag ist dann Niko dran.
Und Niko Kovac bringt als Co-Trainer seinen Bruder Robert mit.
Soweit keine Überraschung.
Und Filip Tapalovic. Vertrag geht bis 2026, nur deswegen ist er jetzt auch, glaube ich, gekommen. Er wollte nicht diese Feuerwehrmann-Lösung werden bis Ende der Saison. Ich schließe trotzdem nicht aus, dass der BVB in der kommenden Saison einen anderen Trainer hat.
Nee, auf keinen Fall. Aber dann hat Niko Kovac natürlich die Absicherung, dass er dann da nicht komplett, sagen wir mal, ohne irgendwie davon noch zu profitieren, da steht nach einem halben Jahr. Und wer weiß, wie diese Nummer läuft. Vielleicht ist er sich auch nicht zu 100% sicher, wie das ausgeht. Und dann, dass er dann zumindest eine finanzielle Entschädigung in Anführungszeichen hätte, wenn er dann noch einen laufenden Vertrag hat.
Meinst du, er braucht sie?
Ob er sie braucht, weiß ich nicht, aber ich hätte an seiner Stelle, glaube ich, ähnlich verhandelt, sagen wir mal so.
Wir haben jetzt schon viele über ihn gesprochen, auch in der vergangenen Woche. Ist denn Niko Kovac jetzt eine Lösung, die dazu führen kann, dass der BVB nochmal oben mit angreift, will ich nicht sagen, aber vielleicht doch noch die Ziele erreicht, die man hat, also sprich Champions League?
Also so richtig zu 1000% passgenau auf den Kader ist er jetzt nicht, aber gibt es einen Kader, der irgendwie Niko Kovac-Kader ist? Ich habe den ja immer als sehr pragmatisch wahrgenommen. Der hat ja auch schon in verschiedensten Konstellationen gearbeitet, also bei der Eintracht, wo er richtig erfolgreich war, war es ja komplett anders als bei den Bayern. Und da, ich meine, ja, da wird ja immer gesagt, das war nichts, aber irgendwann ist er da auch Doublesieger geworden. Das darf man ja nicht vergessen. Und die Dortmunder waren am Ende der Saison ja auch nur 2 Punkte dahinter. Also war jetzt ja auch nicht so, dass das jetzt komplett außer Konkurrenz geschehen wäre, was da passiert ist. So, insofern, das wird jetzt nicht die feine Klinge. Meiner Meinung nach ist es nicht die Lösung, die die Probleme anpackt, die der BVB auch gerade auf dem Platz hat. So das Auseinanderspielen von tiefstehenden Gegnern und sehr einfache Lösungen anbieten, um als Gegner gegen den BVB erfolgreich zu sein, mit sehr einfachen Umschaltaktionen. Auf der anderen Seite, der wird für eine klare Hierarchie stehen, bin ich der Meinung. Er wird vielleicht auch, also er scheut sich zumindest nicht, glaube ich, vor unliebsamen, vor unpopulären Entscheidungen und sagt vielleicht auch mal so, pass auf, Julian Brandt, reicht jetzt, setz dich mal dahin und dann gucken wir mal, wie lange das noch so geht hier.
Und mit dahin ist die Bank gemeint.
Genau.
Er ist natürlich ein Trainer, der sehr viel Wert auf Mentalität legt. Das ist ja das Thema, was in Dortmund seit Jahren immer wieder aufploppt, Mentalitätsproblem, weil es oft eine junge Mannschaft ist mit aktuell auch wenig Führungspersönlichkeiten, auch darüber haben wir diskutiert und vielleicht schafft er es da jetzt eine Struktur reinzuziehen und zum Beispiel auch eine Marcel Sabitzer wieder eine größere Bedeutung zukommen zu lassen.
Gedacht, ja.
Und zwar hat er jetzt ja auch auf der Doppel-6 gespielt mit Brandt zusammen und in der vergangenen Saison war Sabitzer da auch immer am stärksten und eigentlich immer da gespielt und ich könnte mir vorstellen, dass das da jetzt auch eine Dauerlösung ist. Sie haben zwar jetzt Salih Özcan auch zurückgeholt als Matcher-Ersatz. Ich glaube aber nicht, dass der irgendwie jetzt eine wichtige Rolle spielen wird beim BVB. Ich meine, der hat sowieso kaum Spielpraxis. Özcan hat in den letzten 2 Monaten 15 Bundesliga-Minuten gesammelt. Wenn was passiert, ist er, glaube ich, da. Aber ansonsten wird Kovac auf andere setzen.
Also vom Typ her ist der eigentlich genau das.
Ein Kovac-Spieler?
Finde ich schon, ja. Weil der auch so ein bisschen gern an oder über die Grenze geht und sich auch nichts gefallen lässt auf dem Platz. Eigentlich so vom Typ her ganz ähnlich wie Emre Can. Fußballerisch finde ich natürlich jetzt niemand, der dich so richtig weiterbringt. Die Frage ist halt, was Niko Kovac dann am Ende konkret vorhat. Ne? Man kann ja auch mit dem Kader, der individuell ja nach wie vor sehr gut besetzt ist, pragmatisch Fußball spielen lassen. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass jemand wie Salih Özcan so als Abräumer vor der Abwehr, der vielleicht auch einfach mal dafür da ist, um mal zu zeigen, pass auf Keule, wir sind hier der BVB, du machst nicht alles mit uns hier, 4 ausdribbeln ist nicht, dann komm nämlich ich. So allein für solche Dinge ist er vielleicht gar nicht schlecht, weil solche Typen hatte Niko Kovac ja schon auch ganz gerne im Kader und zumindest in Frankfurt war das ja eines seiner Erfolgsrezepte, so mit Prinz Boateng zum Beispiel.
Was Niko Kovac dann genau vorhat, werden wir aber dann, wie gesagt, erst ab der übernächsten Partie sehen. Beim nächsten Spiel sitzt dann nochmal einmal Mike Thulberg auf der Bank in Heidenheim. Wäre alles andere als ein BVB-Sieg natürlich erstens mal eine große Überraschung. Und zweitens mal, glaube ich einfach nicht daran. Ich glaube, das spricht jetzt alles dafür, dass der BVB da jetzt den ersten Sieg des Jahres übrigens in der Liga auch landen wird.
Ist für mich ehrlicherweise immer noch unpredictable. Also vor meinem geistigen Auge sehe ich auch schon Sörloth Conte da an allen vorbeisprinten und Emre Can packt da schon wieder die Heckenschere als letzter Mann aus. Also das ist auch ein Szenario, was ich mir durchaus vorstellen kann. Ich würde nicht zu 1000% drauf gehen. In der vergangenen Saison hat Dortmund 2x unentschieden gegen Heidenheim gespielt. Das wird nicht das angenehmste Match, das der BVB in dieser Saison hat. Und in der jetzigen Lage halte ich das durchaus für nicht komplett ungefährlich.
Dortmund in der Champions League übrigens ja auch in den Playoffs dabei. Da stehen die Gegner noch nicht fest, das wird noch ausgelost. Auch nicht für den FC Bayern, der auch in die Playoffs muss. Und damit kommen wir mal zur Tabellenspitze in der Bundesliga. Die Bayern 6 Punkte vor Leverkusen. Leverkusen ist ja das einzige Team, das sich direkt fürs Achtelfinale qualifiziert hat. Und die Bayern dann möglicherweise in den Playoffs gegen Manchester City. Das hätte natürlich eine besondere Würze mit Kompany gegen Guardiola. So, die kennen sich ja auch ziemlich gut. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Da sollten wir nicht zu sehr drüber sprechen, weil die Auslosung ist in Kürze und dann wissen wir mehr.
Meinst du, die Auslosung wird morgen erst gefaked, oder?
Aber es führt natürlich dazu, dass wenn die Bayern in den Playoffs spielen, dann haben sie in der Mitte der beiden Playoffs-Spiele das Ligaspiel gegen Leverkusen, ne, Mitte Februar. Leverkusen hat dann da Pause. Das könnte man jetzt natürlich so deuten, dass Leverkusen dann frischer ist und einen größeren Vorteil hat, aber Thomas Müller versucht, dieses Thema jetzt schon mal direkt wegzumoderieren.
Leverkusen hat auch Belastung, die sind nämlich leider Gottes noch im Pokal dabei und wir nicht. Also, Belastungsthemen sehe ich überhaupt nicht. Wir sind Profisportler und sind es gewohnt, alle 3 Tage zu spielen und fertig.
Ja, aber da hätte ich da noch eine Frage. Wenn das alles so gar kein Problem ist, warum spielt dann Musiala nicht in der Champions League? Und Coman?
Du kannst ja nicht das Viertelfinale im Pokal gegen Köln mit 2 Spielen gegen Manchester City vergleichen. Also das ist ja schon, ist ja in Ordnung, dass er versucht, das irgendwie klein zu reden. Ist vielleicht auch im Interesse der Mannschaft und damit dann jetzt auch intern vielleicht das gar nicht erst zum Thema wird. Aber für mich ist das schon ein Vorteil für Leverkusen, dass sie genau in dem Zeitraum auch frei haben.
Mhm. Aber was ist das Problem mit den Bayern? Jetzt heißt es, Kompany hat sich ein bisschen vercoacht. Also klar, sie haben das Spiel gewonnen. Es war vorher die Rede von, ja, wir können ja aber auch 8-9-0 gewinnen, um auch nochmal wirklich nach oben zu springen. Das kann man ja nicht ernsthaft erwarten. Also es war immerhin noch ein Sieg in der Champions League. Aber international sind sie eben nicht top. In der Liga reicht es dann schon noch, sich auch abzusetzen. Aber wo ist das Problem? Also wo ist da der Unterschied in der Performance?
Es hat, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun. Bei den Leverkusenern fand ich es gestern zum Beispiel total pragmatisch. Also das Bayern-Spiel habe ich nicht gesehen, weil ich ja parallel in Leverkusen im Stadion saß. Ich habe es halt nur vom Kollegen Edgar Endres die ganze Zeit gehört. wenn du diese dominante Spielweise hast, die die Bayern jetzt an den Start bringen, dann hat das natürlich immer auch ein gewisses Risiko. Und dieses Risiko minimierst du dann, musst du dir Wege suchen, das Risiko mit der Zeit zu minimieren. Und ich war gestern teilweise kurz davor zu sagen, boah, Leverkusen hat mich jetzt ein bisschen, enttäuscht mich gerade hier so ein bisschen, aber eigentlich, und Xabi Alonso stand auch die ganze Zeit so total entspannt an der Seitenlinie, also es deutete für mich darauf hin, dass es eigentlich schon alles seinem Plan entspricht, obwohl die jetzt gegen Sparta Prag nicht die Sterne vom Himmel spielen. Das ist alles pragmatischer geworden und irgendwie so ein bisschen erfolgsorientierter, nur am Erfolg orientiert und gar nicht so sehr daran, die Mannschaft in den Flow zu bringen oder so. Und ich glaube, dass Kompanie da erst noch einen Weg finden muss. Mhm. So gegen Freiburg haben wir ja auch drüber gesprochen, das war irgendwie so sehr, sehr zurückhaltend, zum ersten Mal in der Liga auch, irgendwie tief drin, nur den Vorsprung verteidigen. Und das sind halt so Dinge, wo die Mannschaft vielleicht auch dann in diesen Momenten oder auch der Trainer, weil er es ja vorgibt, dann ein Gespür dafür entwickeln muss, wann ist jetzt eigentlich mal gut mit Tiki-Taka, weil wir kommen hier nicht weiter.
Beide Teams am Wochenende in der Liga, aber natürlich haushoch favorisiert. Die Bayern gegen Kiel am Samstag und Leverkusen am Sonntag gegen Hoffenheim. Leverkusen ja offenbar weiter mit Victor Boniface, der Deal, der Transfer nach Saudi-Arabien ist geplatzt. Absurd, was ich aber gut finde. Also erstens mal hätte ich mich an seiner Stelle, ja okay, er verdient da oder hätte da sehr viel Geld verdient, da kann man eigentlich fast nie Nein sagen. Aber in seinem Alter sich dann schon ja,
aber
quasi...
Aber Tobi, guck dir doch mal seine Verletzungshysterie
ja, Historie an. Ja, aber du hast doch möglicherweise auch nochmal Ziele auf großer europäischer Fußballbühne vielleicht mal irgendwie was zu holen. Nach Saudi-Arabien kannst du doch in 5 oder 10 Jahren immer noch.
Wenn du dann noch spielen kannst und nicht Sportinvalide bist, schon.
Wir schauen mal auf eine andere Partie vom kommenden Wochenende. VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach kann mit einem Sieg bis auf 2 Punkte an den VfB rankommen in der Tabelle und dann weiter von Europa träumen. So kann es gehen. Und wir haben unsere Kollegin Lisa Teller, sie ist sehr nah an Gladbach dran, mal gefragt, geht denn da wirklich in dieser Saison noch was in Sachen Europa in Mönchengladbach?
Die Antwort ist ja, aber. Und jetzt kommen so einige aber. Es muss sehr, sehr viel passen, damit nochmal was Richtung Europa geht. Punkt 1. Borussia Mönchengladbach braucht vor allen Dingen mal Siege gegen die Top 6. Bislang gab es gegen diese Top 6 nur ganze 2 Punkte. Und es müssen eben auch mal Siege außer der Reihe her. Wir erinnern uns, die Hinrunde, das Startprogramm ist verdammt hart. Genau das kommt natürlich jetzt in der Rückrunde auch wieder auf Gladbach zu. Und da dürfen sie einfach nicht wieder hinten dran hängen. Deswegen braucht es auch mal Siege außer der Reihe. Punkt 2, Konstanz. Borussia Mönchengladbach braucht mal 3, 4, 5 Spiele, ja, ohne Niederlage, um dann auch mal Druck auf die Konkurrenz aufzubauen. Und Punkt 4, der Kader. Der ist nicht breit. Und wenn ein Puzzlestück fehlt, so wie jetzt im Moment mit Honorar, dann merkt man das und dann wird es eben eng. Und da muss Borussia Mönchengladbach hoffen, dass zum Beispiel ein Tim Kleindienst sich nicht verletzt und im besten Fall ein Franck Honorar auch wieder so schnell wie möglich zurückkommt. Dann kann es was werden mit Europa.
Ja, aber gegen Stuttgart ist Honorar immer noch nicht dabei.
Nee, der ist ja bis Ende Februar wahrscheinlich noch nicht dabei. Ne?
Und deswegen glaube ich, der VfB wird das Spiel gewinnen. Ist jetzt auch keine ganz gewagte Prognose.
Ist okay, danke. Endlich entschuldigst du dich mal für die nicht gewagten Prognosen hier in diesem Format.
Vielleicht schauen wir auf den VfB, richtig bitter aus der Champions League auszuscheiden. Das war überhaupt nicht nötig. Da hätte man tatsächlich auch echt in die Playoffs kommen können. Das haben sie jetzt nicht im letzten Spiel vergeigt, sondern auch in einigen Spielen vorher schon. Aber ich glaube, dass sie sich davon erholen werden. Also ich glaube nicht, dass das jetzt großen Impact haben wird auf die Liga. Dazu gefällt mir die Mannschaft so gut. Sie haben übrigens nach Champions League-Spielen in der Liga nur 2 Mal verloren von 7 Spielen. Also sie können das, glaube ich, relativ schnell abschütteln. Man weiß, wo man hingehört. Sie haben einen außerordentlich guten Trainer, Sebastian Hoeneß, der gesagt hat, ja, wir haben jetzt mal die Weltspitze gesehen, das war gut. Und jetzt ist aber wieder Bundesliga. Also ich finde, der VfB hat genau die richtige Mischung aus so Leichtigkeit, Charakter und Demut. Und ich glaube, dass sie noch viel erreichen werden. Sie werden auf jeden Fall die Champions League erreichen. Und mein Tipp ist ja, der VfB wird in dieser Saison DFB-Pokalsieger.
Okay, also sie gewinnen gegen Leverkusen im Finale?
Oder vielleicht davor schon im Halbfinale. Vielleicht müssen sie aber auch nicht gegen Leverkusen spielen, weil Leverkusen vorher gegen Leipzig ausscheidet. Mhm. Who knows?
In welcher Blitztabelle wird das entschieden? Ach so, das ist im DFB-Pokal ja anders, ne? Oldschool.
Erstmal ist noch Viertelfinale. Da spielt Stuttgart gegen Augsburg, glaube ich. Genau. Ja, also wie gesagt, das ist irgendwie eine tolle Mannschaft. Die Verlängerung von Angelo Stiller, die Vertragsverlängerung, ist jetzt auch nochmal so ein Signal. Das zeigt, wir bauen uns hier vielleicht ein bisschen was auf. Muss nichts heißen. Ich weiß, es kann trotzdem sein, dass Stiller mit Hoeneß zur kommenden Saison einfach, dass sie nach Dortmund gehen. Ich weiß es nicht.
Trotzdem cleverer Move für alle Seiten. Verändert die Verhandlungsposition von Angelo Stiller für einen Vertrag bei einem finanzkräftigeren Verein. Und auf der anderen Seite kann der VfB natürlich dann auch eine ordentliche Ablöse kassieren, eine noch ordentlichere. Und Es ist ja vielleicht auch einfach wirklich ein Statement für den VfB. Ich weiß auch gar, das hat vielleicht sogar auch jetzt einen Impact auf die Mannschaft, dass Angelo Stiller gesagt hat, ey Leute, ich bleib hier. Hm. Das ist für mich so echt der, wie sagt man im Football, Franchise Quarterback. So, ne? Also der Spieler, um den du tatsächlich eine mittelfristig erfolgreiche Mannschaft aufbauen kannst. Also es ist ja, ich finde das nicht unspannend, wie sie sich jetzt gegen Gladbach präsentieren, weil das ja schon ein krasser Einschnitt in die Saison ist, der jetzt passiert ist. Ne, mit dem Ausscheiden in der Champions League, obwohl ja die Chancen vorher auch gar nicht so schlecht standen, dann sind sie ja wirklich schon auch, also ich habe es auch wieder nur gehört, aber es klang jetzt schon so, als wären sie teilweise vorgeführt worden von PSG. Gladbach ist vielleicht da tatsächlich auch, weil so ne, das alte Thema mit den Außenpositionen und so, da sehe ich dann schon Vorteile für den VfB. Also ich bin eigentlich auch dabei, dass Stuttgart das gewinnt, aber gerade diese psychische Komponente finde ich jetzt gerade echt spannend.
Aber sie können den Fokus jetzt wirklich neu ausrichten, wirklich auf die Liga legen.
Aber
auf
kriegst
den,
du
auf
das innerhalb von 3 Tagen hin?
Ich glaube, dass Sebastian Hoeneß das kann. Das hat, wie gesagt, oder zeigt die Statistik, dass sie nach der Champions League in der Liga jetzt nicht immer total rasiert wurden.
Sie haben ja auch schon noch enttäuschendere Pleiten in der Champions League kassiert, das muss man ja auch sagen.
Ja, nächste Partie, über die wir reden wollen. Union Berlin gegen Leipzig am Samstagabend, das Topspiel ist das, um 18:30 Uhr. Gucken wir auf die Berliner. Der Plan mit Steffen Baumgart ist noch nicht so richtig aufgegangen. Hm. 4 Spiele, 3 Niederlagen und in diesen 4 Spielen hat Union nur 2 Tore geschossen. 3-mal haben sie gar nicht getroffen. Deswegen die Frage an unseren Reporter in Berlin, an Dirk Walsdorf. Was ist das Problem mit Steffen Baumgart und Union Berlin und wie lässt es sich lösen?
Hi Tobi, die Frage ist, wie viel Zeit haben wir denn? Also in meinem Podcast mit Christian Beek und Axel Kruse, da sagen die Experten, das Problem ist tatsächlich die Qualität der Mannschaft und dass das ja auch der Grund für die Trennung von Bo Svensson war, weil der gesagt hat, so läuft's nicht. Und jetzt ist Steffen Baumgart da und der hat erstmal gesagt, nö, das kriegen wir schon hin. Nur im Moment kriegt er es noch überhaupt nicht hin. Die defensive Stabilität, die Union zu Beginn der Saison ausgezeichnet hat, ist futsch, siehe St. Pauli. Und vorne ist das Team ein Ausbund an Harmlosigkeit. Baustellen über Baustellen, kein klares taktisches System. Von der Viererkette ist Baumgart abgerückt, spielt jetzt die Dreier- bzw. Fünferkette. Noch nützt alles nichts. Und jetzt kommt RB Leipzig. Das ist ein ganz, ganz dickes Brett und ein Turnaround zu diesem Zeitpunkt wäre eigentlich eine ganz große Überraschung. So klar muss man das sagen.
Sagt Dirk Walsdorf, den Podcast, den er angesprochen hat, der heißt Hauptstadt-Derby. Sehr zu empfehlen, wenn ihr euch über den Berliner Fußball da mal ein bisschen genauer informieren wollt.
Verlinken wir euch in den Shownotes.
Also Union unter Baumgart tatsächlich noch nicht so die ganz große Weiterentwicklung. Klar, mehr Ballbesitz, aber die sind einfach viel zu harmlos. Ich frage mich, was macht zum Beispiel ein Kevin Volland, der lange verletzt war, der noch nicht ganz bei 100% ist, glaube ich. Aber er ist eigentlich ein Spieler, den kann Baumgart auch nochmal wieder dahin biegen, dass er Union weiterhilft.
Was mich so wundert, ich hätte gedacht, Steffen Baumgart hat einen klareren Plan, was er mit der Mannschaft machen will. Also er hat jetzt da zum Beispiel im vergangenen Spiel gegen St. Pauli zum ersten Mal Benesch und Volland dann eingewechselt. In der zweiten Halbzeit und ich hätte gedacht, okay, das sind 2 Kandidaten, die ich durchaus eher da sehe, weil meine Referenz für Baumgart ist immer Köln. Der HSV steht für mich auf einem ganz anderen Blatt, weil es irgendwie ein komplett anderes Setting war. Aber beim FC damals hat er ja schon auch so Spieler wie Uth, Kainz immer wieder auch eingebaut, um am Ende schon auch seinen Offensivfußball durchziehen zu können. Das gab es bisher jetzt noch gar nicht. Dann hat er mit einer Dreierkette gespielt. Das ist, für mich ist das immer noch zu viel Experiment und ich hätte gedacht, er hat einen klareren Plan, eine klarere Idee davon, was er mit dieser Mannschaft machen kann. Ja, und das scheint nicht so zu sein.
Möglicherweise kommt der Stammtorwart Frederik Rönnow
bald zurück. Das ist natürlich extrem wichtig. Ne?
Der 73% der Schüsse abwehrt bisher, oder zuletzt stand ja Alexander Schwolo im Tor, der nie zu Null spielen konnte. Ich habe immer gedacht, Frederik Rönnow und Alexander Schwolo ist die ein und dieselbe Person. Hat man die schon mal in einem Raum gesehen? Naja, und zu Leipzig müssen wir sagen, auch erstaunlicher Club, nur 1 Sieg in den letzten 5 Spielen und trotzdem stehen die immer noch da oben, irgendwie dann doch sehr, sehr widerstandsfähig. Ne? Dann holen sie mal diesen Punkt da gegen Leverkusen, Champions League war jetzt eh kein Thema mehr.
Ja, aber wie denn? Das ist ja immer das Ding. Die haben immer in den Spielen, wo sie erfolgreich sind, auch gegen Leverkusen, das sind zwei absolute, ich will nicht sagen Zufallstore, die haben natürlich auch mit individueller Qualität zu tun, ja, am Ende. Aber
also mir sind sie auch ein bisschen zu abhängig von David Raum und von Xavi. Aber das lässt sich vielleicht auch.
Und Šeško und Openda auch. Ne? Haben die guten Tag, hauen die aus 20 Metern 4 Dinger rein. So, dann gewinnst du 4-0, hast aber einen XG-Wert von 0,7. So.
Aber jetzt natürlich Ausrufezeichen. Xavi wird fest verpflichtet für 50 Millionen plus Boni. Also das kann durchaus noch ein bisschen was mehr werden. Aber das ist natürlich auch ein Wink mit dem Zaunfall, was sie in Zukunft vorhaben. Also Xavi fest zu verpflichten, ist einer der besten Spieler der Liga. Dass er sich für Leipzig entscheidet, spricht möglicherweise auch dafür, dass da so jemand wie Jürgen Klopp vielleicht auch mal ein Wörtchen mitspricht.
Kann sein. Daran geknüpft muss dann aber auch eine Erwartungshaltung sein, finde ich, von Jürgen Klopp aus. Also dann muss da auch tatsächlich mehr, ich sag mal, Verlässlichkeit, was so die Spielkultur angeht, reinkommen. Mhm. Auf welche Weise auch immer. Ne? Und nicht nur das Verlassen auf individuelle Qualität der Mannschaft.
Jens, ein paar Partien fehlen uns noch, die am kommenden Wochenende stattfinden in der Bundesliga. Wir sprechen drüber und beginnen mit Bremen gegen Mainz.
Das ist ja das Duell der Upcoming Underdogs so ein bisschen. Ne? Werder noch ohne Sieg 2025, Mainz noch ohne Auswärtspunkt 2025, aber Mainz mit 13 Gegentoren weniger, die sie kassiert haben als Werder. Und mit dem Umschaltspiel, das fühlt sich irgendwie so an, als wäre Mainz am Samstag zumindest bis 15:30 auf einem Champions-League-Platz. Ist so mein Bauchgefühl.
Und ganz frisch kam die Meldung, dass man vorzeitig mit Bo Henriksen, mit dem Trainer, verlängert hat. Ja. Dann haben wir am Samstag Bochum gegen Freiburg. Der VfL setzt im Abstiegskampf auf den Heimfaktor, seit 3 Heimspielen ungeschlagen. Freiburg dagegen mit Abwärtstrend, hat dieses Jahr die meisten Gegentore kassiert in der Liga. Deswegen gehe ich davon aus, dass der VfL da gewinnt und weiterhin im Abstiegskampf sich zu Wort meldet.
Ja, und zu Wort meldet sich im Abstiegskampf vielleicht auch wieder der FC St. Pauli. Die spielen gegen Augsburg und das ist das Serienfinale der Bundesliga an diesem Spieltag, weil beide Teams kleine Serien haben. 2 Spiele in Folge hat St. Pauli gewonnen, 3 Spiele der FC Augsburg und das ist keine gewagte Prognose, dass mindestens eine dieser Serien reißen wird.
Und dann haben wir noch Frankfurt gegen Wolfsburg am Sonntag, das Duell der Teams, die die meisten Tore nach Eckbällen erzielen. Und weil Wolfsburg das Team ist, das die wenigsten Gegentore nach Eckbällen kassiert, hat Wolfsburg da durchaus Chancen, was mitzunehmen. Außerdem sind sie ein bisschen ausgeruhter, sind auswärts stark. Und ja, da gehe ich mal irgendwie mit einem Unentschieden vielleicht mit.
Gibt es einen Algorithmus, der mir das nochmal ausrechnen kann, was du gerade erzählt hast?
Es gibt noch eine Neuigkeit am kommenden Wochenende. Da wird was ausprobiert, was die Schiedsrichter angeht. Das habt ihr schon mitbekommen. Es wird Schiedsrichter-Durchsagen im Stadion, in den Stadien geben. Und nicht in allen, sondern in der zweiten Liga. Am Samstag könnte das zum ersten Mal der Fall sein bei Fortuna Düsseldorf gegen Ulm. Und in der ersten Liga wird es bei den Partien Bayern gegen Kiel, St. Pauli, Augsburg, Frankfurt, Wolfsburg und Leverkusen gegen Hoffenheim ausprobiert. Also das gibt es in anderen Sportarten schon. Wir kennen es aus dem Football. Der Schiedsrichter soll dann einfach dem Stadionpublikum nochmal genauer erklären.
Ja, und den Fernsehzuschauern am Ende auch, ne?
Genau, also was geprüft wurde, was das Ergebnis der Prüfung ist und welche Entscheidung getroffen wird. Also es wird jetzt irgendwie kein epischer Vortrag dann hoffentlich, da wird keine PowerPoint-Präsentation draus, sondern kurz und knackig. Aber in welchen Fällen wird dann überhaupt was gesagt?
Also es geht zum einen um die Situation, wo der Schiedsrichter sich Szenen im Stadion nochmal anschaut und das dann erklärt. Und das andere sind halt faktische Entscheidungen, die auf dem Platz getroffen wurden, die aber durch eine Entscheidung aus dem Video Assistant Center in Köln dann irgendwie verändert werden, also abseits oder so. Da guckt ja dann sich keiner mehr ein Bild nochmal an oder zieht selbst im Stadion eine kalibrierte Linie über den Platz, sondern
da bin ich mal gespannt,
dann einfach übernommen.
Wie die Schiedsrichter das machen. Das ist ja jetzt auch nicht für jeden unbedingt was, ne? Deswegen ist ja jetzt niemand Schiedsrichter geworden, um dann vor 50.000 Menschen irgendwie eine Ansage zu machen, aber
also das ist ja, wurde ja schon mal getestet bei der Frauenweltmeisterschaft vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren aus heutiger Sicht. Und das wird so ein bisschen sein wie tatsächlich in der NFL, ne? Da gibt es ja auch keine epischen Vorträge, sondern einmal ganz kurz Entscheidung und was das für eine Folge hat und dann geht's weiter.
Ja, aber die Amerikaner können das auch. Die haben alle dieses Entertainment-Gen.
Ja, die achso, meinst du, okay, ja.
Ja, die finden das alle, glaube ich, auch ganz geil.
Alle NFL-Refs hatten ein Sprechtraining vorher.
Haben alle einen eigenen Late-Night-Show.
Michael Buffer, alle bei Michael Buffer in der Schule gewesen.
Wir wollen zum Schluss dieser Episode noch auf die zweite Liga schauen natürlich. Auch da steht der 20. Spieltag an, der Tabellenführer, der Hamburger SV, am Sonntag gegen den anderen HSV, gegen Hannover. Mhm. Der zweite Köln spielt Samstag in Braunschweig, Magdeburg als Dritter spielt Samstagabend auf Schalke. Und du hast ja gesagt, die Tabellenführung switcht wieder.
Die Tabellenführung switcht und bei Hannover kommt ja, also zum einen glaube ich, in der vergangenen Woche hätte Hannover mit Stefan Leitl gewonnen, aber jetzt gegen den HSV kommt Hannover, glaube ich, André Breitenreiter ein bisschen entgegen, weil durch Breitenreiter so ein bisschen mehr Umschaltfußball reinkommt bei 96. Und die Hamburger sind ja schon personell auch echt gebeutelt im Moment, ne? Das wird ja dann ein bisschen
vorne halt
vergessen.
Tatsächlich noch, ne? Vorne,
ja.
Selke, gut. Vielleicht kann er aber spielen.
Ja, Muheim gesperrt, das ist schon auch echt wichtig für den HSV. Und das wird für einen Punkt, ist so mein Bauchgefühl, das HSV aus Hannover wird es reichen. Vielleicht sogar für einen Sieg, aber der HSV, der Hamburger SV ist so heimstark, deswegen gehe ich mit einem Punkt.
Oder aber vorne lassen alle was liegen und dann kommt der 1. FC Kaiserslautern und ist auf einmal Tabellenführer.
Das ist ja, also in Braunschweig hat Köln tatsächlich auch noch nicht gewonnen, aber die müssten ja, also es müssten ja sowohl Hamburg als auch Köln verlieren,
müssten damit beide verlieren, ja.
mit Lautern an die Spitze kommt und das ist schon echt gewagt. Also so weit gehe ich nicht.
Kaiserslautern übrigens am Sonntag gegen Münster. Mhm. Diese und alle anderen Partien der 1. und 2. Liga gibt es wie gewohnt live und in voller Länge zu hören bei uns in der Sportschau-App und diesen Podcast gibt es dann am kommenden Montag wieder.
Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek. Und hoffentlich auch mit euch. Schön, dass ihr dabei wart.
Schönes Wochenende.